Jetzt gehen wir nach der Hinführung oder der Einleitung in die Torah, in die ersten fünf Bücher Mose. Und der erste Schritt ist, dass wir uns einen theologischen Abriss oder die fünf Bücher Mose erstmal als Ganzes uns anschauen. Ich plädiere dafür, sie auch als Ganzes zu sehen und nicht einfach nur als abgeschlossene einzelne Bücher. Sie stehen für sich, aber sie bilden eben ein Ganzes. Und wie sie miteinander verbunden werden und wie sie eine Einheit bilden, das mache ich jetzt in den nächsten ein paar Minuten mit euch, wie sich das entfaltet. Dann würde ich gerne mit euch etwas dann zu der Autorenschaft anschauen. Also ich bin mir sicher, dass die meisten von euch, so weit kann ich gehen, auch glauben, dass Mose der Autor ist, aber welche Argumente und warum und welche Auswirkungen das auch hat und was für allem, wo haben wir Beweise dafür, auf welcher Grundlagen und Argumentationen können wir vorgehen, gerade gegenüber denen, die daran Zweifel haben. Das ist so das Nächste. Und dann als Drittes, und dann ist wahrscheinlich der Vormittag schon, bei den Nachmittagen ist schon rum, dann ganz grob den Aufbau Pentateuch. Also Linien, Zusammengehörigkeit, die Autorenschaft und dann der Aufbau. Und bei dem nächsten Seminar dann das erste Buch Mose, zweite Buch Mose, dritte Buch Mose, vierte Buch Mose. Also von weit immer enger, immer enger. Also ich werde euch immer wieder Schaubilder zeigen, versuchen, ein paar Dinge zu malen, versuchen, das deutlicher zu machen. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit, das ist ein guter Rahmen dafür. Gerne auch währenddessen, wenn ihr denkt, da sind zu viele, dann könnt ihr gerne in der Pause, so wie manche es tun, kommt auf mich zu. So nach 16 Uhr bin ich dann platt, aber dann bis dahin stehe ich euch zu und das nächste Mal schlafe ich durch. Da bin ich fitter. Da bin ich wahrscheinlich nicht mehr so aufgeregt wie hier heute. Okay, also. Bekannt, die fünf Bücher Mose auch, mit der Bezeichnung Pentateuch, habt ihr schon vielleicht gehört? Genau. Kommt aus dem Griechischen von das Fünfbändige. Also von fünf Bücher Mose, Penta, Bezeichnung. Die hebräische Bezeichnung habe ich euch schon kurz eben in diesem Schaubild deutlich gemacht. Es ist Weisung, es ist Torah von der LXX und somit von der griechischen Übersetzung dann mit Nomos bei uns als Gesetz übersetzt. Und damit auch irgendwie so verstanden, als ob alle fünf Bücher Mose Gesetz sind. Und wenn wir an das Gesetz denken, dann denken wir an die 10 Gebote, oder? Und an die ganzen Ritualgesetze und das mosaische Gesetz und all die Waschungen und alles. Und so bekommt es oft so diesen negativen Touch bis zu eben Gesetzlichkeit, so wird auch oft gelesen. Die gute Perspektive oder das, wie wir das Gesetz verstehen oder das zu lesen haben, ist Römer, Kapitel 3, Vers 21. Römer 3. Vers 21. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten. Achtet darauf auf die Unterscheidung. Und zwar folgendes. Jetzt aber, sagt Paulus, ist ohne Gesetz. Und damit meint er ohne das Gesetz der Werke. Das Gesetz, auf deren Grundlage man das Leben erlangen soll, ohne die 10 Gebote, wenn man das jetzt so runterbrechen würde. Jetzt ist aber ohne das Gesetz Gottes Gerechtigkeit, also wie man von Gott gerecht wird, offenbart worden. Und jetzt schaut man, wodurch. Bezeugt durchs Gesetz und die Propheten. Und das bedeutet nicht bezeugt nur durch die 10 Gebote, sondern bezeugt durch die Tora, bezeugt durch den Pentateuch, bezeugt durch die fünf Bücher Mose. Die Gerechtigkeit kommt nicht aus dem Gesetz, aber sie wird bezeugt, dass man gerecht wird, allein aus Glauben durch Jesus Christus, innerhalb oder durch das Gesetz. Das ist die Funktion, bezeugt durch Gesetz und die Propheten. Das ist übrigens die kurze Version zu sagen, Schrift, das Alte Testament. Also wenn es das Gesetz und die Propheten, ist damit genauso gemeint, Gesetz, Propheten, die Psalmen. Also diese drei Teile. Okay, also. Die Einheit, also diese fünf Bücher, die Pentateuch, bilden eine Einheit. Und ich will versuchen, euch die so vorzustellen. Und zwar male ich jetzt wieder. Ich bin so ein Freund von diesen Schriftrollen geworden. So, weil wir im Alten Testament sind, male ich noch die Schriftrollen im Neuen Testament, werden es dann Bücher sein, okay? Dann wechseln wir das Bild. So. Das sind, das ist 1. Mose, 2. Mose, 3. Mose, 4. Mose, 5. Mose. Ich schreibe Mose rein. Kennt ihr noch die andere Bezeichnung, wie man sie nennt? Genesis? Exodus? Numerus? Was ist das dritte? Leviticus? Und dann? Jawohl, das klingt in fremden Sprachen, in fremden Zungen. Alles klar. Sehr gut. Woher kommt das auch? Teilweise eben aus dem Lateinischen. 1. Mose heißt auch Exodus, Exodus, das heißt Genesis. Genesis bedeutet im Anschauen. Aufschlagen, 1. Mose 1, Vers 1. Was steht da? Im Anfang. So einfach macht sich der Hebräer. So kreativ. Das Buch heißt im Anfang, was der erste Zeile im Anfang. Ja, das ist Beginn. Im Anfang. Nebenbei, darum heißt es Psalm, weil das erste Buch in der Weisheit ist für Psalmen. Dann gilt das für den ganzen. Also, jetzt die Verbindung oder das, was all die fünf Bücher gemeinsam haben, ist Gott, die Grundlage des rettenden Gottes, wie Gott sein Volk rettet, auf welchem Weg er sein Volk rettet und was diese Rettung letztendlich bedeutet. Also, hier wird uns offenbart das Rettungshandeln Gottes mit seinem Volk und an seinem Volk. Es ist in gewisser Weise, wird hier die Heilsgeschichte, in gewisser Weise wird uns hier die Heilsgeschichte entfaltet. Die Vorbereitung, die Grundlage der Heilsgeschichte Gottes. Fünf Bücher Mose, die uns die Notwendigkeit der Erlösung und auch den Weg der Erlösung in anschaulicher Weise vor Augen malen. Es gibt, zumindest so sehe ich das, ich hoffe, dass ihr da mündig seid, es zu prüfen und das zu sehen, es gibt Themen, die dann all diese Bücher miteinander verbinden. Und wenn jedes Thema zieht sich durch diese fünf Bücher und bildet sozusagen einen roten Faden, eine rote Schnur. Und jedes Mal, wenn man an dem Thema entlang geht, das uns dieses Heilshandeln Gottes beschreibt oder offenbart, wird es klarer, was diese Rettung bedarf. Und ich möchte euch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ha, 7, 7 Themen mal vorstellen, die sich durch die fünf Bücher durchziehen. Und eins dann etwas genauer mit euch verfolgen. Eins etwas genauer hier. Also, das erste Thema, das uns da gezeigt wird, ist Verheißung. Das Thema der Verheißung, ich schreibe es mal hin. So, das ist ein Thema, das sich durch die all fünf Bücher Mose durchzieht. Was Verheißung bedeutet. Dass Gott eine Verheißung gibt und aufgrund dieser Verheißung alles wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. So zieht sich das Thema der Verheißung des Landes, der Verheißung der Nachkommenschaft, und die Verheißung des Bundes. Was bedeutet, dass Gott etwas verheißt und letztendlich auch ausführt? So, in all diesen 5. Mose finden wir, wie diese Verheißung, die Gott gegeben hat, sich entfaltet und eben so nach und nach durch die fortschreitende Offenbarung immer klarer und immer deutlicher wird. An einem Beispiel werde ich euch das gleich zeigen. Also das Thema der Verheißung verbindet all die 5 Bücher Mose. Natürlich nicht nur, aber jetzt in diesem Zusammenhang. Dann gibt es ein weiteres Thema, und zwar, ich sage das jetzt schon mittendrin, das ist ein sehr kontroverses Thema, aber das ist ein wichtiges Thema, das Thema der Erwählung. Wenn man über das Thema der Erwählung nachdenkt, dann beginnt das eben in den ersten 5 Büchern Mose. Da ist die Grundlage, das hat eben auch was mit Verheißung zu tun, das ist das Thema der Erwählung. Wiederum, dieses Thema, zack, geht durch die 5 Bücher Mose. Wie Gott sich einen Mann erwählt, wie Gott sich ein Volk erwählt, wie Gott sich eine Nation erwählt und wie er an diesem Volk eben seine Verheißungen ausführt und eben auch verwirklicht. Das ganze Thema der Erwählung, da, ich glaube, also viele Geschwister aus unserer Gemeinde, ich glaube, die sind schon so voll damit. Sind ja genug. Wir haben jetzt, wie viele Wochen damit verbracht? Gefühlt ein halbes Jahr, glaube ich. Gell? Ich glaube, es war sogar ein halbes Jahr.
Sechs, acht Wochen
haben wir uns mit dem Thema, mit der Erwählung uns beschäftigt. Und unter anderem waren wir auch eben da bei Abraham und bei dem Volk Israel und bei David. Und Gott erwählt sich ein Volk. Also die Geschichte der Rettung. Und das ist die Geschichte die Heilsgeschichte, die Rettungshandlung Gottes an der Schöpfung ist eine Geschichte der Verheißung und ist eine Geschichte der Erwählung. Was damit zusammenhängt, das beginnt eben im Alten Testament bei diesem Fundament der Tora. Ich sage so, ich glaube nicht, dass du ein Problem mit einem Juden hättest, über Erwählung zu reden. Da wird sich keiner daran stoßen. Oder sich keiner darüber aufregen.
Nur mal der Jude.
Ja. Also ich meine, wenn für sie ist klar, sie sind das auserwählte Volk. So, wenn du sagst, nein, ihr nicht alleine, dann war es das mit diesem Thema. Ja, ich meine, das ist ja auch etwas, was ihr uns wiederum. Das ist das Gleiche mit der Offenbarung, mit der Weisung. Gott gibt Weisung, darin liegt so ein Privileg, oder? Liebe Geschwister, dass du und ich an Christus glauben und aus Gnade, dieses Verstehen, dass wir aus Gnade gerettet sind, das ist ein Privileg, oder? Dass Gott deinen Sohn dir offenbart hat. Und vielleicht nicht deinen Nachbarn. Dir. Das zu einem ist das absolut. Es führt uns die Dankbarkeit und die Anbetung, aber das kann auch schnell in einen Hochmut. Ich sage so, das ist mein persönlicher Kampf. Ich gebe zu, ich habe mit meinem Bruder im Herrn gerade auch gesprochen. Wie schnell kommt man dahin und sagt, und wieso sehen die anderen das nicht? Da bekommt man Weisung, bekommt man Erkenntnis und dann denke ich, wie kann man das nur nicht sehen? So offensichtlich. Und da muss ich echt aufpassen zwischen Ringen und Flehen und wie soll ich das ausdrücken, im Guten und zwischen denken, hey, wie blöd kann man nur sein, sowas nicht zu sehen. Ist doch so offensichtlich, ist doch so klar, schwarz auf weiß, hier steht's. Und wiederum, wie oft habe ich früher diese Stellen gelesen und sie nicht gesehen. Versteht ihr, das ist so ein Kampf. Das ist echt ein Kampf. Das ist im Theologietreiben, im Lehren, finde ich, das ist einer der schwierigsten Kämpfe. Nicht überheblich zu werden. Sondern eben die Langmut, Liebe und Geduld. Möchte Gott da noch einfach Gnade schenken. Da kann man im Eifer für seine eigene Sache stellen werden. Eigentlich müsste ich jetzt gleich beten und Gott um Gnade bitten und Vergebung.
Also Verheißung, ein wichtiges Thema, das alle fünf Bücher miteinander verbindet. Und ich hoffe, wie gesagt, wenn wir sie im Einzelnen durcharbeiten und einzelne Exkurse machen, dass wir diese Dinge in den einzelnen Büchern verbinden. Das zweite ist eben das Thema der Erwählung, das sich dann durchzieht. Dann ein drittes Thema ist das Thema der Berufung. Allein wenn ich schon diese drei Dinge hier aufschreibe und mit euch so den Römerbrief jetzt lesen würde, wie all diese Themen da, die er vorher gesehen hat, das hat mit Verheißung zu tun, er hat berufen, oder der hat erwählt, und die erwählt hat er berufen, die hat ihn gerechtfertigt und so weiter. All das, was Paulus da entfaltet, kommt nicht von ungefähr. Ist tief verwurzelt in der Offenbarung des Wesens Gottes, wie er Heilsgeschichte schreibt, wie Gott rettet. Hier bekommen wir in den fünf Büchern Mose die Basics dafür, das Grundverständnis, auf welchem Fundament geschieht Rettung. Und darum ist es notwendig, diese Dinge schon da zu erforschen und sie anzuschauen. Das vierte ist Bund. Das Thema des Bundes. Das ist ein Thema, das sich alle fünf Bücher Mose miteinander verbindet, ist das Thema des Bundes. Gott handelt immer auf Grundlage eines Bundes mit seinem Volk. Und es gibt im Wesentlichen zwei Bündnisse. Wir kennen, das erste ist ein Bund der Werke, das zweite der Bund der Gnade. So, es gibt zwei Bündnisse. Und die Entfaltung dieser Bündnisse ist das Thema der fünf Bücher Mose. Und was der eine Bund leisten kann und nicht leisten kann, was der eine Bund, wofür er gegeben ist und wofür er nicht gegeben ist, und was der andere Bund leisten kann und wofür der andere Bund gegeben ist. Das ist das Fundament der Heilsgeschichte in den fünf Bücher Mose. So, mit dem Bund ist das nächste Thema verknüpft. Das ist das Thema des Gesetzes. Gesetz. Welches erste Gesetz gab, oder wo finden wir das erste Gesetz? Im Garten Eden. Ja. Du sollst nicht. Okay. Da begegnen wir uns schon der erste Gesetzgebung, auch wenn es nur ein Gebot war. Aber es war sehr aufschlussreich und hat das Ziel erreicht, wozu es gegeben wurde. Auch darum, wenn wir die einzelnen Bücher durchgehen, dann müssen wir. Also Gesetz ist das nächste Thema, das die Bücher zusammenfasst. Noch zwei Themen, zumindest die ich euch vorstellen möchte, ist das nächste ist das Land. Das Land. Das Thema des Landes. Was ist mit dem Land gemeint? Mit der Verheißung, mit der Ruhe? Was ist mit diesem ganzen Thema Land verknüpft? Wiederum das Thema aller fünf Bücher Mose oder dieses Thema sich durch das entfaltet und fortschreitend offenbart. Das heißt, immer klarer, immer deutlicher und immer mehr wird. Und wiederum mit dem Land. Verknüpft. Das letzte Thema ist Nachkommen. Nachkommen oder Nachkomme. So, das sind im Wesentlichen sieben. Ich mag die Zahl sieben, weil sie damit ausdrückt, das sind ganz, und damit aber meint nicht, dass es nicht noch mehr gäbe. Darum ist das für mich eine gute Zahl. Das heißt, das ist, im Wesentlichen sind das die Themen, die fünf Bücher Mose miteinander verbinden. Und von Buch zu Buch eben entfalten und sich steigern. Also Verheißung, Erwählung, Berufung, Bund, Gesetz, Land und Nachkommen. Anhand von einem Thema möchte ich euch das nochmal in Erinnerung rufen. Und für diejenigen, von denen ich glaube, ich weiß, dass sie das noch nicht gehört haben, das einfach versuchen, euch nochmal neu zu entfalten. Ein wesentlicher, also ein wichtiger Punkt ist, das ist das hier, das ist Nachkommen. Für mich ist es mit einer der wichtigsten Themen, die nicht nur die fünf Bücher Mose, sondern auch die Bibel miteinander verknüpfen, alle Bücher miteinander verknüpfen. Aber ich möchte mit euch nur so weit gehen, bis zu den fünf Büchern Mose.
Geht mal mit mir ins 1. Mose Kapitel 3 nochmal kurz.
Ganz für alle, die wir schon das in- und auswendig wissen, nur ganz kurz. 1. Mose Kapitel 3. An diesem Punkt empfindet sich eine Bibel mit einem so nah wie möglich am Urtext, weil wir dann einfach an diesem Wort hängen müssen und dieses Wort wieder und immer wieder entdecken müssen. Das heißt, diese einzelnen Wörter tauchen dann in den einzelnen Büchern auf, und wenn man sie einfach verfolgen würde und sie dann in diesem Zusammenhang studieren würde, wie das, dann bekommt man ein gutes Verständnis zum Beispiel, was das Thema Verheißung ist, was das Thema der Erwählung ist. Allein das ist schon ein Studium der fünf Bücher Mose wert. Eine Hilfestellung, wo man sagt, ja, wie soll ich sie lesen? Wie soll ich auch, dass es Gewinn bringen und sage ich, nimm einen Begriff, lese durch, nimm eine Farbe oder nimm ein Blatt Papier und schreibe dir all die Stellen raus, die zum Beispiel von Verheißung reden. Und such nach dem Wort Verheißung und dann hast du schon mal eine Fülle. Und wenn du das Wort Verheißung gefunden hast, dann lies es noch einmal und suche nach einem Prinzip der Verheißung. Das heißt, nicht nur ein Wort, sondern in dem, wo Verheißungen ausgesprochen werden, und studiere sie. Und wenn du das tust, bekommst du ein größeres Verständnis, was die Tora als Verheißung lehrt. Genau das gleiche mit Erwählung, genau das gleiche mit Berufung, mit Bund, mit Gesetz und einem Punkt Nachkommen. So, 1. Mose 3, Vers 15. Ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Hier das Protoevangelium, das heißt das erste verkündigte Evangelium. Ab hier beginnt die Heilsgeschichte. Ab hier beginnt die Verheißung. Das ist die erste Verheißung, die uns hier gegeben wird. Nämlich darf ich euch das so sagen, wisst ihr, dass die erste Verheißung ist, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Wer ist dir in dem Kontext? Wir wissen, die Schlange. Wenn wir weitergehen und gelernt haben, wissen wir, dass es der Teufel ist. Wer hat Feindschaft gesetzt zwischen Schlange und Mensch? Gott. Warum das denn? Keine gesunde Beziehung. Nicht gut, mit dem befreundet zu sein. Dabei kommt nichts Gutes. Gott setzt Feindschaft zwischen. Und jetzt das Zweite. Also, ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau. Das erste. Das zweite, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Es gibt zwei Nachkommen. Es gibt zwei Nachkommenschaften. Nachkommen der Schlange und Nachkommen der Frau. Nachkommen der Schlange und Nachkommen der Frau. Und zwischen den beiden gibt es Feindschaft. Spannende Frage. Wer sind die Nachkommen der Schlange? Und wer sind die Nachkommen der Frau? So, die Bibel beginnt mit einer Unterscheidung Nachkommenschaften. Es gibt Kinder des Reiches, eines Reiches, und es gibt Kinder anderes Reiches. Es gibt Kinder der Schlange und es gibt Kinder der Frau. Und im Johannesevangelium, es gibt Kinder Gottes und es gibt Kinder des Teufel, das wagen wir gar nicht so auszusprechen, gell? Alle Kinder Gottes. Nein. Ja, zumindest nicht das, was die Bibel lehrt. Und die Bibel beginnt und sagt, es gibt Nachkommenschaft der Frau und es gibt Nachkommenschaft der Schlange. Und dann heißt es, und jetzt kommt er, jetzt ein er wird dir den Kopf zermalmen. Und du wirst ihm die Ferse zermalmen oder die Ferse stechen. Ab hier beginnt die Geschichte der Nachkommenschaft. Die Nachkommenschaft der zwei Linien und der Auseinandersetzung zwischen den beiden. Wo finden wir die erste Auseinandersetzung dieser zwei Linien? Kapitel 4, oder? Kain und Abel. Warum tötete Kain und Abel? Aus Neid, Hass, okay, weil, gibt doch, weil,
Hebräer steht in der Stelle, weil er aus Gott geboren war. Also in diesem Sinne.
Okay. Der war ja neidisch. Fangen wir mal so, das ist alles gut. Worauf war er neidisch?
Dass das Opfer angenommen
wurde. Okay, das eine Opfer wurde angenommen, das andere nicht angenommen. So, warum wurde das eine angenommen und das andere nicht?
Aus Glauben.
Der arme Kerl, ey, wäre bloß ein Hirte geworden, dann hätte er auch Eigenblut da bringen können, gell? Weil Kains Werke böse waren.
Ich glaube nicht.
So, die Bibel sagt zwei Dinge. Das eine ist, der eine tat es aus Glauben, der andere aus Unglauben. Der Grund, warum Gott das eine Opfer annahm und das andere nicht, weil das eine aus Glauben geschah und das andere, er musste es halt aus Werken. Und allein da beginnt schon, das eine ist ein Glaubenswerk, das andere ist ein Gesetzeswerk. Oh Mann, muss ich noch opfern und noch von meiner Vater arbeiten, aber muss ich halt tun.
Wo steht das mit dem anderen?
Hebräerbrief. Aber ich möchte euch erstmal eine andere Stelle kurz suchen. Da ich jetzt suche, merke, das steht hier auf meinem Zettel. Kleinen Moment. Erster Johannes, Kapitel 3, Vers 11. Schon mal suchen. Und dann Hebräer 11, Vers 4. So, die beiden Stellen kurz. Also Johannes habt ihr? Johannes 3, Vers 11. Denn dies ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt. Dass wir einander lieben sollen. Nicht wie Kain sollen wir sein, der aus dem Bösen war und seinen Bruder ermordete. Und weshalb ermordete er ihn? Das ist voll immer gut, wenn so eine Frage kommt. Dann kriegen wir eine Antwort. Weshalb ermordete er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Seine Werke waren böse und seine Bruders waren es gerecht. Er hat die Gerechtigkeit und die gerechten Werke Abels nicht ertragen. Er hasste sie. Im ganzen Kontext vom Johannesbrief, 1. Johannesbrief, wissen wir, dass niemand, der aus Gott geboren ist, den Bruder hasst, sondern der aus Gott geboren ist, liebt, weil Gott die Liebe ist. Und er sagt, derjenige, der nicht ausgeboren ist, hasst den, der aus Gott geboren ist. Er hasst die Gerechtigkeit, er hasst ihren Glauben, er hasst es und er will das vernichten. Und er sagt, Johannes sagt, kein brachte ihn um, weil seine Werke böse waren und seine waren gerecht. Inwieweit waren die Werke von Abel gerecht? Geht mal mit mir in Hebräer 11. Vers 4. Warum war das Opfer von Abel besser als das Kain? Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als Kain. Durch Glauben brachte er ein besseres Opfer. Schaut mal, wie die Bibel schon anfängt. Es gibt zwei Nachkommenschaften. Kinder des Bösen und Kinder des Guten oder der Gerechten. Und das eine, das sind Kinder des Glaubens und das sind Kinder des Werkes. Und das eine verfolgt das andere. Das eine hasst das andere. Das natürlich mit dem Opfer und mit dem Blut weit mehr dahinter ist. Ohne Frage. Bezweifeln oder das wegargumentieren. Aber das Entscheidende ist, es ist ein Glaubenswerk. Es ist ein Glaubensopfer. Es ist kein Gesetzeswerk gewesen. Wird von Anfang an schon eine Weichenstellung gemacht. Zurück zu Genesis.
Hatte Abel nicht das Vorbild, dadurch, dass er
waren und dadurch musste er stellvertretend das erste Blut fließen. Und aus dem ist der Glaube gewesen, den Abel hatte?
Kann gut sein. Kann sehr gut sein. Kann sehr gut sein. Ja, das will ich nicht bestreiten. Dass damit eben nicht ohne Grund bei ihm das Opfer des Blutes da war und somit diese Linie des Blutvergießens zu Sünden und Schuld auch auf dem Altar damit vorbereitet wird, das ist, bin ich voll mit dir. Was ich jetzt deutlich machen möchte, es gibt eine Nachkommenschaft. Und die Nachkommen der Frau, und die werden als gläubige Gerechte dargestellt. Und alle Nachkommen der Schlange, das werden als diejenigen, die durch Werken und Böse sind. So, diese zwei Linien werden von Anfang an durch die Bibel gezogen. Um das Neue Testament kurz aufzugreifen, eben Matthäus Evangelium, wo Jesus von dem Gleichen spricht, dass Gott aussät und dann auch der Teufel dann aussät und inmitten seiner Saat. Kennt ihr das Gleiche? Und dann die Engel kommen und sagen, soll da es rausreichen? Und sagt, nein, lass ihn gemeinsam aufwachsen. Am Ende der Ernte werden wir aussieben. So, inmitten derer, die Gott zeugt, da will das Satan sein, das Werk zu zerstören. Und das, also Nachkommenschaft. Und jetzt kommt, er wird der Schlange den Kopf zermalmen. Er, das ist der Same der Frau, oder von der Same der Frau wird einer kommen und der Schlange bei den Kopf zermalmen. Und ab hier beginnt diese berühmte Geschlechtsregisterlinie des einen Messias, die sich durch die ganze Bibel durchzieht letztendlich und im Neuen Testament mündet bei Jesus. Aber da beginnt diese Linie, die uns zeigt, wer wird dieser eine Er sein? Ein ganz großes Thema der Nachkommenschaft. Nicht nur der Nachkommenschaft der Kinder Gottes, die dann später in den Tagen Noahs von den Söhnen Gottes die Rede ist, sondern hier ist wird die Linie des einen Erlösers. Es wird einer kommen, der das Problem oder den Sündenfall und das, was da geschehen ist, er wird es nicht nur in Ordnung bringen, er wird weit mehr tun als das. Er wird das Böse vernichten. Er wird das Böse vernichten. Hier startet eigentlich die Geschichte, die Heilsgeschichte des eines Messias-Erlösers. Hier beginnt, da ist die erste Verheißung. Da ist die erste Verheißung. Da beginnt aber auch die erste Erwählung einer Nachkommenschaft in der Frau. Wiederum ein Studium, das sich lohnt, diesen Begriff nachzugehen. Ich möchte das jetzt in dieser Weise nicht tun, aber in einer anderen Weise. Und zwar folgendes. Wenn wir diesem Begriff nachkommen würden, würden wir bei bestimmten Personen landen. Welche kennen wir? Ja, ich weiß, dass die das alle kennen. Deswegen frage ich das jetzt. Hilft den anderen? Es beginnt bei? Ja, genau. Bei Seed, gell? Kain und Abel. Abel ist tot. Kain ist von den Bösen. Das ist kein Kindesglauben. So, dann bekommt Eva ein neues Kind. Und dann sagt, oh, Gott hat mir einen neuen Nachkommen gegeben. Und jetzt kommt wieder dieser Begriff der Nachkommenschaft. Und das heißt, und ab dem ist die Seed-Linie. Und von Seed, irgendwann mal kommen wir, und jetzt, was du gesagt hast, ich mache jetzt ganz grob zu Abraham. Okay? Also ich mache jetzt Punkt, Punkt, Punkt. Und dann sind wir bei Abraham. Die Nachkommenschaftslinie. Von Eva über Seth, über Abraham. So. Und dann mit Abraham verbunden, wenn es heißt, der Gott Abrahams und dann Isaaks und Jakob. Genau. Isaak und Jakob. Das ist die Segenslinie. Und auf die müssen wir achten. Durch Lesen der alle fünf Bücher Mose, wie diese Segenslinie weitergeführt wird. So, und jetzt kommt etwas Wichtiges. Jetzt kommt eine Teilung. Es gibt eine Teilung, und zwar Josef und Juda. Jakob hatte ja 12 Söhne, und die Segenslinie, die geht über Juda und nicht über Josef. Wie endet das erste Buch Mose? Aber? Die Segen von Jakob. So. Es endet mit dem Segen Jakobs. Und wo sind die? In Ägypten. Das sind Ägypten. Und wie kamen sie nach Ägypten? Das sind die Geschichten, die uns bekannt sind durch Josef, richtig? Die Brüder, die verkaufen Josef. Er geht den ganzen Weg. Und jetzt will ich euch kurz an das erinnern und euch kurz vor Augen stellen. Diese Nachkommenschaft oder die Entfaltung des Themas, das Nachkommens, der Rettung, wer wird der eine Er sein? Die Bibel schickt uns, der Geist schickt uns die Bibel und sagt, ich stelle euch ihn vor. Und diese Linie geht über Abraham, Isaak, Jakob, Juda, David. In den groben Linien. Ja? Jetzt Juda und dann kommen wir irgendwann mal hier bei David. So, das ist die Nachkommenschaftslinie. Und dann Salomo und irgendwann mal sind wir bei Josef und dann irgendwann mal bei Maria und dann sind wir bei Jesus. Und dann beginnt das Neue Testament und sagt, das ist der eine Er, der den Schlangen in den Kopf zertreten wird. All das wisst ihr schon sehr gut. Davon bin ich überzeugt. Wenn nicht, dann fragt mich dann nochmal nach. So. Aber das ist eine gewaltige, also als ich das erste Mal das entdeckt habe, deswegen haben die Geschwister von der Gemeinde schon tausendfach gehört, als ich das erste Mal entdeckt habe, war das für mich eins der wesentlichen, gravierenden und herrlichsten Stücke zum Verständnis Altes. Auf einmal bekamen all die Botschaften einen Sinn und fügten sich ineinander zusammen, weil ich entdecken durfte, inwieweit die Abrahamsgeschichte mit Jesus Christus zu tun hat. Was hat das mit Isaak mit Jesus Christus zu tun? Und mit Jakob und mit Juda? Und hinter jeder von diesen Geschichten war die Verkündigung, er wird aus diesem dieser Nachkommenschaft kommen. Und wenn du dir Abraham genau anschaust, wirst du lernen, was er tun wird, wie er es tun wird, warum es tun wird. Zum Beispiel bei Abraham lernen wir allein aus Glauben. Was lernen wir bei Jakob oder Isaak? Allein aus Verheißung. Bei Jakob hat es mit dem Segen zu tun. Das Ringen um den Segen. Und wir gehen diese Linie durch und hier haben wir diese Heilslinie. Aber sie trennt sich irgendwo mal zwischen der Heilslinie, das heißt der wirklichen Nachkommenschaft des Messias, des einen Er, und teilt sich bei Josef. Und dann kommt ein weiteres Element dazu, und zwar, ich hoffe, dass ich das jetzt richtig schreibe. Also hier haben wir die Heilslinie. Hier haben wir die Heilslinie. Hier unten. Hier oben haben wir Typos. Schreibt man das so? Mit Y? Ja, ja. Typos. Die Bibel kennt viele, sagt man Typos?
Typen.
Viele Typen, richtig gute Typen, waren sie alle in gewisser Weise. Das sind Typus, ein Typus auf den Christus. Und genauso gibt es Heilslinien von Christus. Das heißt, in dieser Linie geht es wirklich, aus welcher Nachkommenschaft kommt er? Und mit jedem Namen ist ein wichtiges Ereignis, um ihn zu verstehen. Hier gibt es einige, die reden von einem Typus. Es geht nicht nur um die Heilslinie, aber da lernen wir zum Beispiel, er wird von seinen Brüdern verkauft werden. Wenn ihr die Geschichte Josef anschaut, ist ein wahnsinniges Typus auf die Erlösung. Er wird von den Brüdern verkauft, für ein Geld, er muss für Unrecht, muss er leiden, dann wiederum aber wird er erhöht und nur um des Thrones, beziehungsweise um des Ringes, einen Ring bekommt. Der eine ist über ihn, der über alles herrscht, aber er bekommt alle Herrschaft über das ganze Land und dann darf er herrschen. Und dann alle, die zu ihm kommen, werden Nahrung bekommen. Alle, die zu ihm kommen, kriegen keine Nahrung, sterben. Er gibt ihnen Brot. Und die ganze Geschichte Josefs, die ist buchstäblich geschehen, aber die ist ein Typus auf Christus. Wichtig, es ist nicht die Heilslinie. Weil die Heilslinie geht über Juda. Darum ist es so, schaut mal Kapitel 38. 1. Mose Kapitel 38. Hier haben wir diese merkwürdige Geschichte von Juda und Tamar. Kapitel 37 ist die Geschichte von Josef. Also eigentlich erzählt uns das erste Buch Mose von der Geschichte der Patriarchen, und da kommen wir zu Josef, und der Heilige Geist sagt, auch wenn wir jetzt gleich bei Josef landen und etwas über den Typus kennenlernen, wir lernen, wie das Volk nach Ägypten kommt. Wir lernen, wie es in die Sklaverei hineinkommt. Wir lernen, dass das Volk versklavt ist. Wir werden lernen, dass es leiden wird. Wir werden sogar lernen, dass es in der Sklaverei im Leiden sich vermehren wird, dass es Gott segnen wird. Und dann werden wir lernen, wie Gott dieses Volk retten wird. Und so werden wir eine ganze Menge über die Rettung hier lernen. Auf welchem Weg? Dabei werden wir lernen, es braucht ein Passalam, stellvertretend. Wir bestreichen dann die Türpfosten. Das Passafest muss gefeiert werden. Wir lernen eine ganze Menge, wenn wir über den Weg, wie Gott sein Volk retten wird. Und dann haben wir die ganze Heilsgeschichte des Volkes, wie er durch die, was die fünf Bücher Mose miteinander verbindet. Wie kam es dazu, dass sie gerettet werden mussten? Erstes Buch Mose. Wie wurden sie gerettet? Zweites Buch Mose. Wozu wurden sie gerettet? Zum Dienst. Was brauchte es, damit sie Gott dienen? Heiligung. Mit welchem Ziel? Das Erreichen des Landes. So verbindet es das Thema der Rettung des Volkes Gottes mit einem ganz bestimmten Ziel durch alle fünf Bücher Mose hindurch. Das Ziel ist, sein Volk zu retten und in die Ruhe hineinzubringen. In die Ruhe hineinzubringen. Und da gibt es eben, wie gesagt, diese Linie der Nachkommenschaft, und die sagt, er wird das tun durch den einen Er, wird er sein Volk in die Ruhe bringen. Dabei parallel lernen wir so viel über den Weg der Rettung, über das Wesen der Rettung, was es dazu alles braucht, wer muss vernichtet werden, auf welchem Weg muss der vernichtet werden, was es dazu braucht, nämlich Glauben, Vertrauen, Läuterung, Demütigung, all die ganzen Aspekte, die das Rettungshandeln Gottes umschließen, der Heilsgeschichte. All das bekommen wir da mit in oder durch die fünf Bücher Mose durch. Also, bei Josef landen wir hier. Josef. Und dann Kapitel 38 nochmal. Dann ist auf einmal die Judah-Geschichte. Und Kapitel 38 ist vorbei und dann geht es weiter wieder mit Josef. Und auf den ersten Blick, wenn man liest, kann man sagen, hey, wieso taucht das mittendrin einfach dieses Kapitel auf? Was hat das da zu suchen? Aber der Geist Gottes sagt, auch wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie Josef nach Ägypten kam und wie das Volk in die Sklavenschaft kam, ich will dich nur kurz daran erinnern, Juda ist nicht unwichtig. Okay? Juda ist nicht unwichtig. Warum? Was ist diese dramatische Begebenheit? Da wird ein Kind, oder werden zwei gezeugt, gell? Und der Schwiegervater schläft mit seiner Schwiegertochter und sie bekommt Zwillinge. Und einer von diesen Zwillingen ist der Vorfahre einen Erlöser. Geht mal mit Matthäus Evangelium. Kapitel 1. Kapitel 1. Buch des Ursprungs Jesu Christi. Also des Messias. Das 1, ja. Des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Schaut mal, warum diese Erwähnung? Damit jeder Leser eigentlich ganz genau weiß, des Sohnes Davids, da sind wir hier, des Sohnes Abrahams. Hier geht es um diese Linie. Wir werden sofort dahin hingewiesen. Hinter den Namen steckt eine ganze Theologie oder eine ganze Heilsgeschichte Gottes. Und dann geht es los. Abraham zeugte Isaac überzeugte Jakob überzeugte Juda überzeugte die Brüder, das heißt 12 Stämme. Juda aber zeugte Peres und Serah von der Tamar. Okay? Wir lesen das hier. Wenn wir aber das hier vorher verstanden haben, dann würden wir das nicht einfach so lesen, als ob das alles selbstverständlich wäre. Das ist alles andere als selbstverständlich. Denn hier heißt es von der Tamar Peres, überzeugt der Herzen, Herzen überzeugt der Rahmen, Rahmen überzeugt der Rahmen und so weiter. Und da kommen wir zu Boas und von Boas zu der Ruth. Aber erstmal so, was wichtig ist. Hier wird uns gezeigt, die Linie geht über Juda. Und der Messias kommt aus so einem Geschlecht. Und damit wird deutlich gemacht, für wen kommt er in diese Welt? Für wen will er retten? Was für eine Linie hat er sich ausgesucht? Was für eine Familie hat er sich ausgesucht, um in diese Welt zu kommen? Für wen ist er gekommen? Tamar, wer war sie? Wer weiß noch, wo Tamar war? Nee? Also die hat sich zu einer Hure dann gemacht, weil sie sich als Hure verkleidet hat. Aber es war eine Heidin. Es war eine Heidin. Versteht ihr? Aus welchem Geschlecht kommt der Messias? Aus den Juden. Nicht allein. Auch aus den Heiden. Abraham, wer war er? Jude. Nein, auch ein Heide. Für wen ist der Messias gekommen? Diese Geschichte zeigt nicht nur, wer er ist, woher er kommt. Mit jedem Namen, mit jeder Geschichte bedeutet, für wen und warum er in diese Welt gekommen ist. So beginnt die Geschichte des Alten Testaments zu leben in Christus. Dann ist es nicht einfach nur die Geschichte mit Juda, wie er dann mit Tamar schlief. Sondern da wird das Evangelium darin schon darin das Evangelium verkündigt. Genauso mit Tamar, Boas, mit Ruth, genauso mit der Hure Rahab. All diese Dinge wird deutlich gemacht, aus welcher Linie kommt. Diese Linie zieht sich durch das Neue Testament. Aber was mir jetzt geht, wir sind ja bestimmt im Buch Mose. Hier laufen zwei Dinge. Es beginnt mit Nachkommenschaft bis Jakob. Dann trennt sich das in Nachkommenschaft, wirkliche Nachkommenschaft, Abstammung und in Bilder von Typen, von coolen Typen, die eben das Erlösung der Jesus Christi, wie Gott an und mit ihnen handelt, ebenfalls illustriert, wo sie nicht in der Heilung sind. Könnt ihr mir soweit folgen? Okay. Also, und das Ziel ist, da kommt beides zusammen wieder. Das Ziel ist Rettung. Rettung des Volkes. Das Ziel ist der Weg ins verheißene Land. Darum geht es. Das Ziel ist, das Volk in die Ruhe zurückzubringen. Oder andersrum, in den Garten Eden. Oder Paradies. Wie auch immer wir das jetzt beschreiben. Dahin, wo Milch und Honig fließt, oder alle Bäume begehrenswert sind, alle gute Nahrung, ist der Segen, die Fülle, der Segen. Ja. 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 Warum? Warum war das für Sie so schwierig zu verstehen? Also, dass Sie aus Heiden kommen. Ich glaube, dass es Ihnen das gar nicht so bewusst war. Wenn Sie Abraham gelesen haben, dann haben Sie gesagt, Abraham ist unser Stammesvater. Es gibt keinen größeren Juden als Abraham. Doch, David. So stolz darauf. Und als Paulus dann mit denen darüber nachdenkt und mit denen darüber redet und sie versucht zu überzeugen, erinnert ihn dann, sagt, erzählt mal, wann hat Gott Abraham als gerecht erklärt? Als er beschnitten war oder nicht? Und wenn er das macht, dann sagt er, ich möchte euch bitten, kurz mal darüber nachzudenken, woher kommt eigentlich Abraham überhaupt? Ja, Ur an Chaldea, das war ein Götzendiener, das war ein Heide. Dieses Denken, das ist ein No-Go. Wie kannst du wagen, Abraham als Heiden zu bezeichnen? Nicht unseren Abraham. Das ist unser Vater. So stolz drauf. Das heißt, öffnet, habt ihr denn nicht gelesen, würde Jesus sagen. Habt ihr denn nicht gelesen, wo, als Gott Abraham berufen? Woher hat er ihn geholt? Wann hat Gott angefangen, sich als ein Volk zu machen? Wen hat er dafür erwählt? Was? Er erwählte einen Heiden aus den Nationen. Und jetzt sagt das nochmal ein Jude. Er wählte einen Heiden aus der Nation und machte aus einem so viele wie die Sand des Meeres und des Steines. Das ist der Punkt. Wenn du stolz bist, ein Jude zu sein, wirst du das in der Schrift nicht lesen. Du wirst diese Stellen nicht mögen und du wirst sie nicht lesen oder du wirst sie umdeuten. So machen wir, wenn es uns nicht gefällt, wenn es nicht in unsere Theologie passt, dann lesen wir es nicht. Oder wir verdrehen es. Das kann nicht sein. Das kann ich mir nicht vorstellen. Also das muss eine andere Bedeutung haben. Abraham war schon eigentlich ein Jude, hat halt dort gelebt. Ja. Nein, hat er nicht. Das die eine Stelle, die das so deutlich macht, wie unklar die Juden in Bezug auf die Herkunft des Messias waren, ist die Matthäus 22, diese Stelle. Matthäus 22. Wie unklar sie waren. Vers 41. Schau mal, nochmal. Vers 29 macht Jesus den Vorwurf. Er sagt, Jesus antwortet und sprach zu ihnen, ihr irrt, weil ihr die Schrift nicht kennt. Und ich glaube, das ist so ein Schlüssel dafür. Man irrt, weil man die Schrift nicht kennt. Und kennen bedeutet, man versteht nicht, was eigentlich damit gemeint ist. Man kennt die Verse und die Worte und die Buchstaben vielleicht, aber was steckt dahinter? Und Jesus macht eben diesen Vorwurf und sagt, ihr kennt sie nicht. Und dann Vers 41 beweist er ihre Unkenntnis und sagt, als die aber Pharisäer versammelt waren, fragte Jesus sie und sagte, was haltet ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Ja? Also woher kommt er? Und soweit war es unklar. Sie sagen, Davids. Also bis zu diesem Punkt konnten sie folgen und sagen, ja, Davids muss es sein. Er spricht aber zu ihnen, wie nennt David ihn im Geisten Herr, indem er sagt, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, wenn sich die Feinde lege unter deine Füße. Wenn nun David ihn Herr nennt, ist er sein Sohn. Wie kann David sagen, es ist, wie kann David sagen, mein Herr, wenn es aber dein Sohn ist? Und das zeigt, wie eine Unkenntnis, ein Unverständnis dessen war, wer Jesus Christus ist und was bedeutet, auf welche Nachkommenschaft. Für uns ist das. Bis hier sind wir gekommen und wir wissen, es wird ein Er sein und dieser Er wird aus der Nachkommenschaft Abrahams bzw. Davids kommen. Aber die Geschichte geht weiter. Bis dahin, die Bibel sagt, lies weiter. Und wir werden dann zu den Propheten gehen oder in die Weisheitsliteratur und wir werden lernen und sehen, ja, er ist nicht nur Sohn Davids, er ist auch der Sohn Gottes. All die Stellen kommen dann, die erklären das. Und sie, das wollten sie nicht wahrhaben, das konnten sie nicht verstehen, das haben sie geleugnet. Sie konnten ihnen keine Antwort geben. Da heißt es, und niemand konnte ihm ein Wort antworten, und noch wagte jemand von dem Tag an, ihn weiter zu befragen. Also er hat gesagt, wenn er solche Fragen stellt und uns so blamiert, dann fragen wir ihn doch nicht. Ihr versteht, ihr kennt die Schrift eigentlich nicht. Okay, also, das sind so Themen. Und jedes so von diesen, das ist jetzt ein Beispiel der Nachkommenschaft, wie das entfaltet wird. Jedes Thema zieht so durch die Flüchtlinge Mose durch und erst in der Gesamtheit bildet was eine große Botschaft. Oder wird klarer. Und ich glaube, es braucht all diese Verständnis, all diese Punkte, um ein ganzheitliches Erlösungswerk, das ganzheitliche Erlösungswerk anzunehmen und dann später, wenn man im Neuen Testament ist, sich nicht darüber aufzuregen, wenn es von einem Bund die Rede ist oder wenn es von einer Erwählung oder wenn es eine Verheißung oder eine Berufung oder von all diesen Dingen. Das ist sehr, sehr, sehr wichtig. Habt ihr Fragen dazu? Darf ich noch ganz kurz sagen? Und dann, das, was hier läuft, was dann passiert hier, ist, das nennt die Bibel Schatten und Vorbilder. Sie redet davon, dass was da geschieht, all das geschah euch zum Vorbild. Diese Dinge, die Art und Weise, wie Gott hier an seinem Volk handelt, sagt die Bibel, das ist ein Beispiel, an dem wir lernen, wie Gott sein Volk hat. Und von daher, ich wiederhole mich, aber wenn darüber keine Klarheit wir haben, oder andersrum, weil darüber keine Klarheit da ist, diskutiert man über solche Dinge, über diese einzelnen Themenbereiche und man sagt, nee, das kann nicht sein. Okay. Autorenschaft, das nächste Mal. Und dann der Überblick und dann die einzelnen Bücher.